mit Thies.
Ich habe eine Jacke meiner Mutter getragen und der Junge hinter mir hat mit einem Feuerzeug eben meine Jacke in Brand gesetzt. Und das fand ich schon ziemlich verstörend. Also ich kenne sehr viele Menschen, die solche Dinge erlebt haben.
Riccardo Simonetti zählt mit seinen 178.000 Followern zu den erfolgreichsten und polarisierendsten Influencern in Deutschland. Er ist ein ehemaliger Außenseiter, der seine Berufung dann im Anderssein gefunden hat und zum Superstar wurde und zu einem der am meisten abgedruckten männlichen Prominenten in Deutschland. Dieses Jahr wurde er vom deutschen Forbes-Magazin unter die 30 einflussreichsten Menschen unter 30 Jahren gewählt. Wir hören, wie er als Jugendlicher tagtäglich gemobbt wurde oder warum er regelmäßig Liebesbriefe an sich selbst schreibt. Hallo nach Berlin.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Weißt du wirklich, was mir ein bisschen unheimlich ist bei dir? Dass du einfach so viel machst. Dass man alleine 3 Minuten braucht, um das alles aufzuzählen. Das ist ja schrecklich.
Ich glaube, ich fände es andersrum viel schlimmer, wenn man in einer Sekunde sagen könnte, was ich mache und meine ganze Persönlichkeit damit zusammenfasst. Dann glaube ich, fände ich das befremdlicher.
Also was da alles dabei ist. Ich meine, Model natürlich auch, Schauspieler, Moderator, ehrenamtlicher Botschafter noch für verschiedene Charity-Organisationen. Puh. Ansonsten, heute wie immer, langes braunes Haar, Bart.
Alles? Das Schöne ist ja, dass man bei einer Radioaufzeichnung oder einer Podcastaufzeichnung kann man ja quasi einfach lügen und die Leute werden es nicht sehen. Also könnte ich einfach behaupten, ich sitze hier perfekt frisiert, perfekt geschminkt, mit einer Schleppe, die gerade noch so aus dem Tonstudio rausragt. Aber der Rest bleibt der Fantasie überlassen.
Ja. Ich meine, du siehst ja so aus, wie wir uns Jesus vorstellen. Immer, ne? Die Frage, bist du es? Bist du die Wiedergeburt?
Das Ding ist, das finde ich so witzig, weil ich bin ja ein langhaariger Junge und die Leute stören sich schon sehr oft daran, dass ich ein langhaariger Typ bin. Also ich kriege super oft irgendwie Kritik wegen meiner Haare und ich denke mir dann immer so, das ist so verrückt, dass die Leute sich immer noch nicht an dieses Bild gewöhnt haben, wo wir alle damit aufgewachsen sind, weil das Bild, das wir von Jesus heute haben, sieht einfach genauso aus.
Mhm. Also, dass die sich aufregen, wenn du, oder dass die zumindest verwundert sind, wenn du im Tütü über die Straße läufst. Ja, okay, gut. Aber lange Haare?
Eigentlich müsste man sich daran gewöhnt haben, ne?
Entschuldigung, kennen die nicht Status Quo?
Ja. Also, ich meine, wenn die Jesus nicht kennen, dann werden die Status Quo auch nicht kennen.
Ja. So, bist du in the Christmas Spirit schon
es
so?
Es geht so. Also, ich freue mich schon auf Weihnachten, weil Weihnachten immer so die einzige Zeit ist, in der das Leben meiner Follower spannender ist oder mindestens genauso spannend ist wie meins. Deswegen kann ich immer so ein bisschen zur Ruhe kommen an Weihnachten. Aber so richtig in Weihnachtsstimmung bin ich noch nicht. Weil, und du?
Warum? Auch noch nicht. Nee. Also, das geht immer bis zum 23. Dezember und dann fängt es so langsam an.
Sehr schön. Dann bist du bestimmt auch jemand, der die Geschenke am 23. Dezember kauft.
Wenn es geht, kaufe ich gar keine Geschenke. Ich finde das, seitdem wir alle in der Familie, und wir haben eine relativ kleine Familie, seitdem wir keine Geschenke mehr kaufen, unbedingt für jeden, seitdem ist es einfach nur entspannt und schön.
Ja.
Oh, komme ich nicht groß bei dir mit an, ne?
Doch schon. Ich habe eine große Familie, ich bin Italiener und deswegen würde ich ohne Geschenke wahrscheinlich nicht weit kommen.
Dein Vater sagt auch nicht Riccardo zu dir, sondern Riccardo, oder? Da ist jedes R sitzt da richtig, ne?
Ungefähr, ja.
Ja, wie nennst du dich denn? Also in Deutschland?
Ich nenne mich Riccardo.
Ach, du sprichst es ganz deutsch aus.
Ja, das Ding ist, sonst, ich finde das so affektiert, wenn ich meinen Namen so, also ich bin Italiener, aber wenn ich meinen Namen so gewollt italienisch klingen lasse, dann fände ich, wäre das so affektiert, wenn ich mich allen so vorstellen würde und ich wüsste eh, sie könnten es nicht genauso aussprechen, deswegen fände ich es dann komisch.
Ja. Also aufgewachsen auf jeden Fall in Bad Reichenhall, als schwuler Junge in der bayerischen Provinz.
Sehr schön zusammengefasst.
Das ist schon mal eine harte Sache an sich. Ja. Aber du hast gar keinen Dialekt mitbekommen und zwar gar nichts.
Naja, also ich bin ja Italiener, also haben wir zu Hause nicht wirklich bayerisch gesprochen, aber in der Schule schon. Ich habe aber tatsächlich 15 Jahre Schauspielunterricht gehabt und da sind mir sämtliche Sprachanomalien abgeschliffen worden. Mhm. Deswegen hört sich das jetzt so an, wie sich's anhört.
Du wurdest also gar nicht gemobbt, weil du schwul warst oder weil du mit extrovertierten Klamotten rumgelaufen bist. Nein, du wurdest deshalb gemobbt, weil du den Dialekt nicht gesprochen hast.
I wish. Also ich glaube, die Realität sah schon ein bisschen anders aus.
Hat ja auch durchaus zu tun mit dem Hintergrund zu deinem Kinderbuch, das du gemacht hast. Jetzt.
Genau.
Raffi und sein pinkes Tütü. Tatü geht um diesen kleinen Jungen, der es einfach liebt, in einem rosa Tatü rumzulaufen. Er geht damit auch in die Schule und findet erstmal komplettes Unverständnis, wird ja auch gemobbt. Aber wie in einer guten Geschichte ändert sich das nachher alles so ein bisschen. Warum hast du den Raffi genannt?
Ich habe den Raffi genannt, weil ich mal in einem Interview von Candace Bushnell, das ist die Autorin von Sex in the City, gelesen habe, dass Autoren oft ihren Hauptfiguren ihre eigenen Initialen mitgeben. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich will irgendwas, was sich so ähnlich anhört wie Ricky. Und ich will aber nicht, dass es quasi um mich geht, sondern will einen fiktiven Charakter erschaffen. Also habe ich es Raffi genannt.
Okay, was gab's für Reaktionen bisher schon, sag ich mal, von der Leserschaft? Also, durchaus von Kindern, für die es ja gemacht ist, aber auch eben von Eltern?
Die es ihnen vorlesen in der Regel. Also ich muss sagen, das Feedback ist sehr, sehr positiv. Ich war sehr schnell Bestseller und bin sehr dankbar dafür, dass so viele Menschen das Thema auch ernst nehmen, weil dadurch, dass die Leute dieses Buch und das Drumherum so unterstützt haben, sehe ich auch, dass die Leute bereit sind, ihren Beitrag zu leisten, um eine tolerante Gesellschaft zu formen. Aber ich habe auch sehr viel Gegenwind gespürt, natürlich sehr viel homophoben Gegenwind, weil das ein queeres Kinderbuch ist, dass Kindern auch so Begrifflichkeiten wie Schwulsein kindgerecht erklären soll. Und da habe ich schon gemerkt, dass ganz, ganz viele sich daran stören. Also ich war in einer Kita und habe zum Beispiel in einem Tütü dieses Buch vorgelesen, was total schön war, weil die Kinder super urteilsfrei waren und total offen dafür waren. Aber das gute, liebe Internet sah vieles da differenziert und haben sich viele Menschen zu Wort gemeldet, die irgendwie gemeint hätten, ich würde ihre Kinder schwul machen mit diesem Buch oder vom Kindesmissbrauch gesprochen haben. Und auch wenn ich das ziemlich erschütternd fand, hat mir das noch einmal mehr gezeigt, warum es wichtig ist, diese Diskussion um das Thema Homophobie öffentlich zu halten. Und ich hoffe einfach, dass dieses Buch einen Beitrag leistet, Menschen wachzurütteln und den betroffenen Kindern hoffentlich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein mit auf den Weg gibt.
Wo kam diese Geschichte denn ganz konkret her bei dir?
Welche meinst du jetzt?
Also die mit dem Tütü und der Ricky? Raffi, Entschuldigung.
Bei mir kam das einfach her, weil ich habe letztes Jahr schon ein Buch veröffentlicht. Da habe ich meine persönlichen Geschichten mit Mobbing aufgeschrieben, in der Hoffnung, Menschen Mut zu machen. Und ich habe so viel Feedback bekommen von Menschen, die mir geschrieben haben, wie sie ihr Leben leben und wie sie sich ausgeschlossen gefühlt haben, bloß weil sie anders waren. Und ich dachte mir dann, okay, ich möchte einen Beitrag leisten, der irgendwie verhindert, dass so viele Menschen sich so fühlen müssen. Und natürlich ist es naiv gesagt, dass mein Buch das alles verhindern könnte. Aber zumindest ist es ein Beitrag, der Kinder recht früh dafür sensibilisieren soll, nett miteinander umzugehen und auch anders sein, nicht als was Schlimmes anzusehen, sowohl bei sich als auch bei anderen. Und vor allem ist es ein Kinderbuch, bei dem auch Erwachsene was lernen sollen, weil sein Kind ja auch so akzeptieren soll, wie es ist, selbst wenn es anders ist, als man es geplant hätte. Und ich habe eben bei der Veröffentlichung gemerkt, wie wichtig es ist, das Erwachsenen auch nochmal zu erklären, weil da gab es sehr viele schockierende Kommentare, die mich ziemlich enttäuscht haben.
Was war so mit einer der schockierendsten, abgesehen von dem, was du gerade eben schon erwähnt hast?
Also ich fand sehr enttäuschend, dass sich viele Eltern zu Wort gemeldet haben, die meinten, sie wären unglaublich wütend, wenn sie ihre Söhne in Tütüs auffinden würden oder dass sie ihr Kind nicht mehr lieben würden, wenn es schwul wäre oder lesbisch wäre. Und das fand ich schon ziemlich erschütternd, weil ich mir denke, das kommt von Menschen, die Kinder haben. Und das tut mir für die Kinder so leid, weil das fühlt sich dann ja auch nicht an, bedingungslos geliebt zu werden, wenn man weiß, okay, meine Eltern lieben mich nur, wenn ich ihre Erwartungen erfülle. Aber sobald ich eine eigene Persönlichkeit entwickle, könnte das sein, dass sie mich dann fallen lassen. Und das finde ich sehr enttäuschend.
Dass man so Gefühle wie Eifersucht oder Neid, dass man die nicht so schnell wegbekommt, das verstehe ich ja. Aber sowas wie Intoleranz, das wäre doch eigentlich ganz einfach, weil es doch mit einem selbst eigentlich nichts zu tun hat, oder? Stell dir mal vor, dass wir von heute auf morgen, gäbe es keine Intoleranz. Wir würden das aus den Genen daraus bekommen.
Das wäre eine schöne Welt.
Oder? Können wir lange von träumen. So.
Ja, ich hoffe, dass sich das irgendwie ändert. Ich habe das Gefühl, die Generation, die nachkommt, wird zumindest mit dem Thema auf eine ganz andere Art und Weise konfrontiert als die Generation davor. Und ich glaube einfach, dass jeder mal im Leben eine Phase haben wird, wo er auf der anderen Seite steht. Also wo man plötzlich selber das Gefühl hat, anders zu sein. Sei es nur, dass man irgendwie, weiß ich nicht, nach einem Beziehungsende oder man wird älter. Man wird älter und steht plötzlich nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft, sondern vielleicht auch ein bisschen am Rand. Also wird doch jeder früher oder später mal an den Punkt kommen, sich anders zu fühlen. Und deswegen sollte man doch einfach lernen, Menschen, die vielleicht von Haus aus eher an den Rand gestellt werden, mehr wieder in die Mitte zu nehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
So schwer kann Toleranz eigentlich nicht sein. Eigentlich.
Eigentlich nicht. Ne? Eigentlich ist es ganz einfach.
Ja. Aber gut, wie schwer die Leute sich damit tun, das hast du erlebt, um mal so einen kurzen Überblick einfach zu bekommen, wo du herkommst. Also als aus Bad Reichenhall auf dem Land bist du zumindest groß gewachsen als ja damals wirklicher Außenseiter. Ist ja allerdings auch ein paar Tage erst her, ne? Ich meine, du bist 26, das ist noch gar nicht so lange her.
Nee, das ist echt nicht so lange her. Und ich selber habe mich auch nie so als Außenseiter gesehen. Ich habe mich immer so als polarisierende Person gesehen, weil ich hatte auch immer das Glück, echt tolle Freundinnen zu haben, die sich wie Löwinnen vor mich gestellt haben.
Aber immer Freundinnen, die du hier erwähnst.
Es waren immer Freundinnen, es waren immer weibliche Freundinnen. Und deswegen habe ich, glaube ich, heute auch so eine differenzierte Wahrnehmung von Weiblichkeit und habe Weiblichkeit immer als was sehr Starkes gesehen, weil ich wurde immer mein Leben lang von Frauen beschützt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und deswegen erinnere ich mich an meine Jugend oder meine Schulzeit immer mit sehr gemischten Gefühlen.
Da gehört auch deine Mutter dann dazu, oder? Zu den Frauen, die dich beschützt haben.
Auf jeden Fall. Also eine italienische Mutter ist sowieso nochmal ein anderes Kaliber.
Eine richtige Mama.
Genau. Und ich bin in einem Frauenhaushalt aufgewachsen mit meiner Mutter, meiner Schwester und ab und zu kam auch meine Großmutter zu Besuch. Ja. Und das war, also wenn man sich da durchsetzen möchte als Junge, dann muss man schon sehr, sehr viel Persönlichkeit entwickeln, weil sonst wird man sehr schnell mal übertönt.
Und die Nonnen, na, wo kommen die her?
Die Nonna kommt aus Neapel.
Ach, aus Napoli auch noch direkt.
Ja.
Also, das ist ja auch ein richtiges Exemplar wahrscheinlich. Dann, oder?
Meine Großmutter hält sich auf jeden Fall für Sophia Loren und immer wenn jemand fragt, okay, woher hast du dein Showtalent, kann ich nicht mal einatmen und eine Antwort formulieren, bevor sie schon antwortet von mir. Und deswegen habe ich, glaube ich, also meine theatralische Ader habe ich auf jeden Fall von meiner Großmutter geerbt.
Was ist so eine typische Situation mit deiner Großmutter gewesen?
Dass sie mir nie zuhört zum Beispiel. Also meine Großmutter ist generell jemand, die lieber erzählt, als dass sie zuhört. Also ich kann ihr irgendwas erzählen, was in meinem Leben passiert, aber es wird sie nicht sonderlich interessieren. Lieber erzählt sie mir eine Geschichte aus ihrer Jugend, die ich schon 15 Mal gehört habe, und erzählt sie gerne auch noch ein 16. Mal. Und meine Großmutter ist auch jemand, die denkt, ich bin eh nur noch einen Sprung von der Prostitution entfernt. Und es würde sie, glaube ich, weniger wundern, wenn das in mein Leben kommt, als irgendwas anderes. Und auch als ich meine erste eigene Fernsehshow bekommen habe, habe ich meiner Großmutter das erzählt. Und meine Großmutter war wenig beeindruckt und meinte nur so, ja, wenn du dich jetzt noch ein bisschen anstrengst, dann darfst du vielleicht auch irgendwann mal Nachrichtensprecher werden. Und dann meinte ich zu ihr, Oma, also bei allem Respekt, ich habe riesen Respekt vor Nachrichtensprecher, aber das ist wirklich nicht das, was ich sein möchte. Und dann hat sie mir aber eh schon nicht mehr zugehört. Von dem her bin ich es einfach gewohnt, dass die Gespräche mit meiner Großmutter eher Monologe sind, denen ich zuhöre, als andersrum.
Die klingt unterhaltsam, aber auch ein bisschen schwierig dann irgendwie.
Ach, sie ist nicht schwierig. Sie ist einfach eine sehr eigene Persönlichkeit. Ja. Und ich glaube...
Und das gefällt dir dann natürlich auch wieder, ne?
Absolut. Und man muss dazu sagen, meine Oma ist 82 Jahre alt und rennt, wenn ich es mir wünsche, immer noch in einem roten Bikini zur Hintergrundmusik von Baywatch den Strand entlang, wenn ich ein lustiges Instagram-Video machen möchte. Und da muss ich sagen, da ziehe ich echt den Hut vor ihr, dass sie in dem Alter so viel Spaß hat und so unbefangen mit solchen Dingen umgeht. Während ihre Kinder ihr zum Beispiel sagen, Oma, das kannst du noch nicht machen, das sehen ganz viele Menschen und sie so, na und? Sollen sie doch gucken, und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool.
Also diese, sag ich mal, Art, mit der du anderen vielleicht aufgestoßen hast, so ganz am Anfang dort während deiner Schulzeit auch schon in Bayern, dieses Extrovertierte, wie hat sich das denn ausgedrückt? Also natürlich in der Kleidung auf jeden Fall. Was hast du denn da so Besonderes ausprobiert?
Also ich im Vergleich zu meinen jetzigen Outfits waren meine Outfits damals, glaube ich, gar nicht so unglaublich ungewöhnlich. Ich habe eher so mit Frisuren experimentiert, mir vielleicht mal einen Stern, so einen Glitzerstern unter das Auge geklebt, oder ich war ein großer Fan von Haarbändern und habe gerne auch mal so die Kleider meiner Mutter getragen, über einer Hose, also so als Oversize T-Shirt oder sowas, und habe mich da eher so optisch vielleicht unterschieden. Und sonst, glaube ich, war das einfach meine Persönlichkeit. Ich habe einfach auch gemerkt, dass auch wenn ich es versuche, irgendwie mich anzupassen und mich so anziehe wie andere Menschen in meinem Umfeld, hatte ich einfach eine Persönlichkeit, die da durchgekommen ist, die das verhindert hat, dass die Menschen einen auch nicht wahrnehmen oder nicht sehen. Und ich habe einfach gemerkt, okay, Die Leute stören sich oft daran, wie ich mich bewege, wie ich spreche, was für ein Vokabular ich benutzt habe und wie viel Energie ich hatte. Und immer, wenn ich auf der Bühne stand zum Beispiel, war das aber immer in Ordnung. Also da gab es immer Applaus und alle waren zufrieden und begeistert. Und ich wollte einfach das Gefühl, das ich auf der Bühne hatte, wollte ich auch jenseits der Bühne aufrechterhalten. Und ich glaube, das ist nicht so ungewöhnlich. Im Endeffekt will das doch jeder. Jeder will doch einen Platz in der Gesellschaft finden, wo man für die Eigenschaften geschätzt wird, die einen auch ausmachen.
Ja, und du warst schon ganz früh auf der Bühne.
Ne? Ich war ganz früh
auf der Bühne. Mit 4 bist du ja, glaube ich, schon auf die Bühne gegangen.
Das stimmt.
Und später mit 16 warst du ja auch im Ensemble Landestheater Salzburg. Oder
das stimmt,
oder was,
ne?
Also Theater hat dich sofort gepackt. Ja. Du hast dich wohlgefühlt auf der Bühne. Da durftest du dich auch verkleiden und alle haben gejubelt.
Ganz genau.
Nur nicht, das wenn du wieder gefallen. Draußen warst aus dem Theater.
Ja, ich war halt jemand, ich hätte die Kostüme halt auch gern jenseits der Bühne angelassen. Habe ich dann auch manchmal. Und da fanden die Leute das dann immer merkwürdig oder too much, aber auf der Bühne war immer alles in Ordnung. Und ich kann mich noch erinnern, mein erstes Theaterstück, da war ich 4 Jahre alt und habe einen Holzfäller gespielt. Und ich war damals schon eifersüchtig, weil ich nur eine Nebenrolle hatte auf den Hauptdarsteller, weil er ein viel schöneres Kostüm getragen hat als ich als Holzfäller. Und das sind so die ersten Erinnerungen an die Bühne, die ich hatte.
Ricardo, meine Kollegin Sarah ist gerade ins Studio gekommen.
Hallo Sarah.
Hi.
Und die hat eine Frage.
Na klar, schieß los, Sarah.
Du hast so schöne Haare.
Dass das jetzt kommt. Sobald eine Frau sagt, ich habe eine Frage, weiß ich, um welchen Körperteil von mir es geht. Beschämenderweise ist es nicht das, was die meisten Männer gerne hören würden, sondern es geht um meine Haare.
Ja, die sind aber viel interessanter als dein Ding da.
Denkst du?
Ja.
Das ist schön.
Weiß ich nicht.
Denkst du?
Aber die Frage ist einfach, wie lang brauchst du, um die zu föhnen?
Also ich muss dazu sagen, ich habe sehr, sehr krauses Haar von Natur aus. Deswegen können nur Menschen mit Locken verstehen, was für ein Aufwand es ist, meine
Haare
zu föhnen.
Und Sarah hat Locken auch.
Sehr gut.
Richtig viele.
Also ich muss gestehen, ich föhne die ja nicht selbst. Ich habe ja Hilfe. Von einem sehr talentierten Mann. In der Regel ja, jeden Tag. Der heißt Florian Ferrino und der kümmert sich um meine Haare. Mhm. Und der hat das schon sehr routiniert drauf. Also so in 1,5 Stunden sehen die Haare so aus, wie sie aussehen sollen.
Ricardo, du bist nicht jeden Morgen 1,5 Stunden mit den Haaren zugange.
Nicht jeden Morgen, aber jeden Tag, wenn ich arbeite, auf jeden Fall schon. Und wenn ich zum Beispiel nicht arbeite, dann hält die Frisur vom Vortag ja auch. Also muss ich sie ja nicht jeden Tag föhnen. Aber wenn ich drehe oder wenn ich irgendwie in professioneller Weise unterwegs bin, dann bin ich auf jeden Fall jeden Morgen 1,5 Stunden mit den Haaren beschäftigt.
Wenn man hätte Jesus damals, weißt du, so lange mit seinen Haaren zugebracht, ne? Und die haben ja ähnliche Haare, die beiden, Sarah.
Naja.
Wie, naja?
Die Frisur vielleicht, also die langen Haare, die braunen Haare, aber die Haare sind ja nicht ähnlich. Jesus hat so Zottelhaare gehabt, bestimmt.
Ich habe so Zottelhaare?
Nein.
Das hört sich aber so uncharmant an.
Nicht du, Jesus. Du hast tolle Haare.
Ja, Jesus, wir leben ja auch nur mit dem Abbild von Jesus. Wir wissen ja nicht, wie seine Haare in echt ausgesehen haben. Und ich glaube, für die damalige Zeit war er schon ziemlich hip mit seiner Mähne.
Aber der hatte kein Glätteisen.
Das gab es damals ja auch noch.
Sarah, Ricardo ist nur sehr bescheiden. Er ist die Reinkarnation von Jesus.
Wir wissen doch gar nicht, ob Jesus überhaupt wiedergeboren werden muss, weil er ist ja von den Toten auferstanden. Also kann es ja gar nicht sein, dass ich die Reinkarnation bin.
Richtig, mit 26 bist du definitiv zu jung dafür.
Ja, ich sollte vielleicht eher 2020 sein, dann wird es vielleicht gehen.
Was hattest du gedacht, wie lange er braucht morgens also für die Sarah?
Also erstmal dachte ich ja nicht, dass er immer jemanden hat, der die Haare macht. Aber ich dachte, na doch, also mindestens mal 1/2 Stunde habe ich gedacht.
Also Sarah, du hast doch auch Locken.
Ja.
Was machst du 1/2 Stunde mit denen? Die kriegst du nicht mal trocken in 1/2 Stunde.
Also ich muss ja gestehen, ich wasche mir die Haare gar nicht so oft, nicht jeden Tag wie Leute mit glatten Haaren. Ich habe wirklich krause Locken. Ich habe dann aber quasi zwei Waschtage in der Woche und das wird dann richtig zelebriert. Das dauert dann 2 Stunden. Danach habe ich keinen Stress mehr in der Woche.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Und alle Menschen mit glatten Haaren werden jetzt vor den Hörern sitzen und sich denken, was reden die da?
Sarah, es ist klar, du brauchst auch so einen Florian.
Oh ja.
Oder hieß der Florian?
Ja, der hieß Florian.
Florian, genau, du brauchst auch so einen. So, wir gehen aber wieder zurück, machen diesen kleinen Sprung nochmal in deine Jugend, als du dich auf der Bühne so wohl gefühlt hast und sich das alles toll anfühlte. Wurdest du denn dafür von deinen Mitschülern, es waren ja viele dabei, die dich dann letztendlich auch gemobbt haben, dafür bewundert aber auch, was du auf der Bühne gemacht hast?
Ehrlich gesagt schon. Also ich muss dazu sagen, dass meine Schule war schon immer ziemlich angetan, wenn ich auf der Bühne stand. Und ich habe da immer sehr viel Unterstützung bekommen, sowohl von meinen Lehrern als auch von den Mitschülern, weil das da einfach angemessen war. Und da habe ich das Gefühl gehabt, fanden die Leute das schon cool. Und da habe ich mich auch richtig gefühlt und wertig gefühlt. Und das war auch meine Art und Weise, den Leuten zu zeigen, hey, ich bin nicht wertlos und ich kann was. Und ihr habt mich vielleicht nur noch nicht richtig verstanden. Und deswegen war ich da auch sehr, sehr engagiert und ehrgeizig in dem Bereich. Hm.
Also du klingst wie so eine wahnsinnig starke Persönlichkeit, die du aber nicht erst geworden bist, sondern die du offensichtlich auch schon von Anfang an warst. Dabei gibt es so gruselige Geschichten aus deiner Jugend. Mhm. Also die eine Geschichte natürlich, die der eine oder andere vielleicht schon gehört hat, dass du im Schulbus auch mal angezündet wurdest oder zumindest hat einer versucht, glaube ich, deine Klamotten irgendwie in Brand zu stecken. Wie dramatisch war das eigentlich?
Also das war keine schöne Erinnerung. Ja. Ich kann mich noch erinnern, ich habe eine Jacke meiner Mutter getragen und der Junge hinter mir hat mit einem Feuerzeug eben meine Jacke in Brand gesetzt und das fand ich schon ziemlich verstörend, weil ich einfach gesehen habe, okay, also das war ein Teenager, das war kein kleines Kind. Mhm. Man kann sich schon vorstellen, was passieren könnte, wenn man jemanden in Flammen setzt. Und für mich war das halt super entwürdigend, weil ich das Gefühl hatte, wow, man ist der Person so wenig wert, dass sie einfach alles von einem aufs Spiel setzt. Und ich muss auch sagen, das ist heute auch keine Geschichte, die ich gerne erzähle, weil das natürlich was ist, was ich gerne vergessen würde. Und ich finde mich irgendwie jeden zweiten Tag in der Situation wieder, wo ich darüber sprechen muss. Und ich mache das nur, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute wissen nicht, dass das die Realität von ganz vielen anderen Menschen auch ist. Also ich kenne sehr viele Menschen, die solche Dinge erlebt haben. Und ich glaube, wir machen gerne mal die Augen zu, wenn es um sowas geht. Und ich habe das Gefühl, wenn ich darüber spreche, können sich A, Menschen, die noch in solchen Situationen sind, vielleicht weniger alleine fühlen. Und das hätte mir damals sehr geholfen. Und B, hoffe ich dadurch, die Menschen für zu sensibilisieren, was solche Dinge mit einem machen und dass man sowas einfach nicht tun sollte und dass man deswegen nie früh genug über das Thema Toleranz sprechen kann. Mhm.
Du wurdest natürlich regelmäßig bespuckt auch. Dann kann man manchmal lesen, ich wurde jeden Tag verprügelt, was wahrscheinlich ein bisschen übertrieben ist, wollte ich gerade sagen. Ne? Aber es passierte ab und zu mal.
Ja, also das passierte auf jeden Fall, dass man verprügelt wurde, aber jetzt in der Regel nicht jeden Tag.
Nein.
Jeden Tag beleidigt wurde ich, aber allerdings
das schon.
Und das ist so ein Ding. In der Zeit habe ich mir auch angewöhnt, immer Kopfhörer zu tragen, weil ich immer ganz laut Musik gehört habe, damit ich nie höre, was die Menschen um mich herum sagen, weil ich nie an jemanden vorbeigehen konnte, ohne dass jemand was Böses hinterhergerufen hat. Und das mache ich bis heute, wenn ich unterwegs bin, dass ich immer Kopfhörer trage mit richtig laut Musik, obwohl natürlich die Leute mir heute nicht mehr so viele böse Dinge hinterherrufen, aber es hat sich einfach wie so ein Schutzmechanismus angefühlt. Und das habe ich mir in der Zeit angewöhnt. Und ich glaube, ich war auch nicht immer der stärkste Charakter. Ich glaube einfach nur, ich hatte nie die Wahl, weil ich einfach so einen Charakter hatte, so eine Persönlichkeit hatte, die sich nicht hat anpassen lassen. Also egal, wenn ich es versucht hätte oder wenn ich es gewollt hätte, ich wäre einfach richtig schlecht darin gewesen, jemand anders zu sein, außer ich selbst. Und deswegen, wenn man sich das mit 4 Jahren schon dieser Frage stellen muss, will ich anderen Leuten gefallen oder will ich mein eigenes Ding machen, dann kann man nicht anders, als sich in so eine Richtung zu entwickeln. Und ich bin sehr dankbar, dass sich das bei mir so geäußert hat und dass ich nicht ein sehr introvertierter Mensch geworden bin, der sich nicht mehr getraut hat, seine Meinung zu sagen, sondern dass ich es halt auch mal riskiert habe, den härteren Weg zu gehen, weil ich durfte dann auch feststellen, dass auch jenseits der Schule und jenseits meiner bayerischen Provinzblase die Welt auch nicht immer mit offenen Armen auf einen gewartet hat. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass ich das schon sehr früh lernen musste.
Beides ist ja auf seine Art brutal, sowohl das Verbale, den du dich dann auch durch Kopfhörer entziehen konntest, und dann aber auch das Körperliche, wenn dich jemand wirklich körperlich malträtiert hat. Wie ging es dir danach? Wie hast du die Stunden danach erlebt? Wie hast du den Tag danach erlebt?
Also wenn mich mal jemand verprügelt hat, dann habe ich mich eigentlich ziemlich geschämt, weil das ist nichts, was man gerne mit seinen Mitmenschen teilt. Also man rennt nicht zu seinen Freunden oder zu seinen Eltern und sagt, guck mal, was mir passiert ist, sondern man schämt sich eher so. Und wie das halt in so einer kleinen Stadt ist, spricht sich sowas dann auch schnell rum und man findet sich in ganz vielen Situationen wieder, wo man das Menschen erklären muss und sich rechtfertigen muss. Und das ist kein schönes Gefühl. Also das ist wirklich kein schönes Gefühl und das hat mir auch gezeigt, so okay, so fühlt sich das an, berühmt zu sein, weil du hast einfach keine Kontrolle mehr darüber, was Menschen von dir halten, wie Menschen über dich denken. Die Leute denken, es wäre ihr gutes Recht, sich ein Urteil zu bilden und dich direkt darauf anzusprechen, obwohl das vielleicht was ist, was du gar nicht mit ihnen teilen möchtest. Und das waren schon so Momente, die ich nicht so schön fand.
Es ist interessant, dass du das Alter 4 auch immer erwähnst. Also mit 4 hast du ja schon bereits Theater gespielt. Mhm. Mit 4 wusstest du offensichtlich schon, wo du hin wolltest, oder? Aber mit 4, das klingt so wahnsinnig früh.
Ja, aber bei mir war das so, mit 4, ich kann mir das, konnte mir das zwar deshalb so gut merken, weil ich mich einfach an meine Kindergartenzeit so gut erinnern kann, weil ich im Kindergarten eben gemerkt habe, dass ich ein bisschen anders bin als andere, weil ich gerne mit Puppen gespielt habe. Mhm. Und das war was, was mein Umfeld nicht so toleriert hat. Also zum Beispiel die anderen Jungs haben sich darüber lustig gemacht oder Eltern von meinen Freunden haben sich irgendwie, fanden das nicht so gut. Und ich weiß, dass ich im Kindergarten immer ein Spiel erfunden habe, in dem alle Kinder ihr Lieblingsspielzeug zum Einsatz bringen mussten. Mhm. Und der Verlierer musste immer mit einer Barbiepuppe spielen. Und ich habe natürlich jede Runde verloren. Und es war für alle auch okay, weil dann habe ich mit einer Barbiepuppe spielen können. Es hat sich niemand mehr daran gestört, weil ich das ja gemacht habe, weil es ja quasi, weil ich ja der Verlierer war.
Und du hast mit Absicht dann verloren?
Ich habe jede Runde mit Absicht verloren. Und irgendwann wird man aber dann älter und merkt so, okay, ich will nicht immer verlieren, nur um das zu bekommen, was für alle anderen auch selbstverständlich ist, nämlich die Erlaubnis, mit meinem Lieblingsspielzeug zu spielen, und dann lässt man solche Spielchen. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, andere Charaktere hätten vielleicht einfach aufgehört, mit Puppen zu spielen oder hätten sich dann eher vielleicht heimlich mit sowas beschäftigt. Aber ich wollte unbedingt einen Weg finden, wie ich das machen kann, und habe dann auch einen Weg gefunden. Und das hat mir dann eben so gezeigt, okay, ich glaube, du tickst ein bisschen anders als andere Kinder.
Also als Teenager dann geträumt, da rauszukommen. Du hast es geschafft, hast den anderen auch wirklich gezeigt. Hier, ich bin berühmt auch geworden. Ich bin ein Star, darum ging es ja, glaube ich. Ich bin ein Star, dessen Glanz, dessen Leuchtkraft auch auf andere abfärbt und auch ihnen hilft unter Umständen. Wenn du heutzutage den Menschen begegnest, die dich damals, vor allem natürlich bei dir zu Hause, die dich fertig gemacht haben, was passiert dann?
Also ich muss sagen, ich bin kein Mensch, der da viel Zeit mit verbringt. Also ich habe damals schon mit der Situation abgeschlossen, weil ich wusste, dass ich ein anderes Leben leben möchte. Und immer wenn sowas passiert ist, habe ich das am Tag danach schon versucht abzuhaken. Und deswegen, wenn ich heute jemanden treffe, dann blende ich das meistens aus. Was ich tatsächlich nicht so schön finde, ist, wenn dann so jemand sich das Recht rausnimmt, so direkt an mich ranzutreten. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, das war, glaube ich, vorletztes oder letztes Weihnachten. Da war ich zu Hause und habe so jemanden in einem Restaurant gesehen. Und der hat dann einfach den Arm um mich gelegt und gemeint, weißt du, Ricardo, früher habe ich dich echt für eine richtig dumme Schwuchtel gehalten. Aber heute finde ich das echt cool, was du damit erreicht hast. Und ich dachte mir, wow, in welcher Welt lebe ich, dass du denkst, das wäre ein Kompliment. Mhm. Und das ist aber auch sowas, was mich dann auch super schnell erdet und mir auch zeigt, dass ich die Meinung von anderen Menschen, egal ob gut oder schlecht, gar nicht so dafür verantwortlich machen möchte, wie ich mich in meiner Haut fühle. Und das war so ein guter Reminder daran.
Du bist also raus in die große Welt. Berlin ist mittlerweile deine Heimat. Du hattest mit 14 damals auch schon deine eigene Radiosendung, ne? Im, ja. Im Bürgerfunk, im Lokalradio bei euch.
Genau.
Mit 16 bist du dann Blogger geworden. The Fabulous Life of Ricky. Mhm. Da ging es um Mode und unkonventionelle Outfits. Du hast erzählt vom Alltag, wie schwierig das ist als unkonventioneller Junge. Hast deinen ungewöhnlichen Style zelebriert. Ne? In der Modeindustrie ist man so auch aufmerksam geworden auf dich. Wie ich gesehen habe, Jogginghose geht auch mal zu Hause, ne?
Ja, ist dann meistens schon eine paillettenbesetzte Jogginghose, okay, ja, ja, oder so. Aber natürlich habe ich zu Hause sowas an.
Aber diesen Blog, den du jahrelang gemacht hast, den machst du seit kurzem nicht mehr.
Ich hätte das vielleicht sogar gleichzeitig machen können, aber ich wollte es einfach nicht mehr machen. Und ich glaube, man muss manchmal die Person loslassen, die man war, um der Mensch zu werden, der man sein möchte. Und für mich war das auch medial super wichtig, weil ich habe das angefangen, da war ich ein Teenager und alle haben mich immer als Superblogger gesehen und irgendwie auf den ganzen Veranstaltungen, wo ich war, wurde ich immer nur als Superblogger gesehen, obwohl mein Alltag schon gar nicht mehr so aussah. Ich habe in meinem Alltag ganz andere Dinge getan. Ich habe mein Geld mit ganz anderen Sachen verdient und stand irgendwie 7 Tage die Woche auf der Bühne und wurde trotzdem in der Zeitung immer nur als Blogger beschrieben. Und ich meine das gar nicht abwertend, aber das hat einfach nichts mehr mit meiner Realität zu tun gehabt. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss das hinter mir lassen, um den Projekten, denen ich mich aktuell widme, auch den Raum zu geben, den sie verdient haben. Weil die Leute werden nie auf die anderen Projekte gucken, wenn sie sich immer von dem großen Stigma-Blogger quasi ablenken lassen. Das war wie eine Scheidung, die ich durchmachen musste.
Ach, guck mal so. Aber im echten Leben ist dir die ja erspart geblieben, wie ich auf Insta ja gelesen habe. Das hast du selbst gepostet. Du hattest noch nie eine Beziehung.
Ja,
ich hatte solche bisher mit 26,
ja.
Wo man denkt, dir legen ja viele zu Füßen, aber da hat noch nie so richtig funktioniert. Ne?
Also ich meine, irgendwie finde ich das auch so überraschend, dass die Leute so drüber reden, weil ich mir denke, ist das so ungewöhnlich, mit 26 noch keine Beziehung gehabt zu haben? Also das ist so, ich finde so, das ist doch gar nicht so ungewöhnlich. Und ich glaube, ich will einfach so jemand sein, der sein Glück nicht davon abhängig macht, ob er in der Partnerschaft ist oder nicht. Und ich sehe ganz viele Menschen, die das tun. Und ich glaube, man selber muss schon... Also der Partner ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, aber man selber muss der Kuchen sein. Und solange man das schafft, irgendwie alleine glücklich zu sein, dann ist das schön. Und wenn man jemanden findet, der mit einem zusammen glücklich ist, dann ist das noch schöner. Aber irgendwie bisher habe ich halt die Erfahrung noch nicht gemacht.
Deine Großmutter aus Neapel sagt sowieso, tu sei ancora giovane, Riccardo, sei giovane.
Ich wünschte, die würde das sagen. Meine Oma fragt dann eher, wann ich denn endlich mal ein Mädchen finde, das ich heiraten möchte.
Ja, hat die es nicht kapiert? Hat die den Schuss nicht gehört?
Ich glaube nicht. Ich glaube, sowas ignoriert sie gekonnt.
Die fragt nicht mal nach einem Jungen. Hast du nicht mal einen netten Jungen, den du mit nach Hause bringst?
Mich fragt die sowieso gar nichts. Aber sie fragt meine Mutter ziemlich regelmäßig, ob ich denn endlich mal... also ich glaube, sie glaubt einfach nicht an Schwulsein. Und sie wartet nur darauf, dass ich ein hübsches, keusches Mädchen kennenlerne, das mein Herz erobert hat.
Und sie wird dir irgendwann auch noch sagen vielleicht, ja, Riccardo, du darfst einfach nicht nur Liebesbriefe an dich selbst schreiben, du musst die mal an jemand anders schreiben.
Das stimmt.
Das ist ja auch so eine Sache, die du gerne machst, einfach mal ab und zu dir selber zu zeigen, wie sehr du das, was du verkörperst, auch wertschätzt, und dann schreibst du dir tatsächlich richtige Briefe. Wann hast du den letzten geschrieben?
Ich glaube, das ist so am Valentinstag gewesen, dass ich mir so einen Brief geschrieben habe. Das ist natürlich auch immer eher mit ein bisschen Humor zu nehmen, sondern eher so kleine Reminder sein, dass man sich selber ein bisschen wertschätzt. Und ehrlich gesagt schreibe ich ja nicht nur mir liebe Nachrichten, sondern auch den Menschen in meinem Umfeld. Aber ich finde es eigentlich ganz witzig. Ich meine, wann hast du dir das letzte Mal gesagt, dass du dich toll findest, so wie du bist?
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Sag es jetzt vor allen Menschen. Lob dich, mach dir selbst ein Kompliment.
Ja, ich finde mich toll, wie ich bin.
Das hat sich aber nicht so selbstbewusst angehört.
Ach was. Riccardo, du bist nicht meine Mutter.
Ja, aber trotzdem, wenn du mit mir, du hast mir 1 Million Fragen stellen, dann kann ich auch eine einzige Bedingung an dich haben.
Ich kann schon damit leben, wie ich bin. Ich bin schon sehr zufrieden.
Das ist sehr deutsch, zu sagen, ich kann damit leben, wie ich bin. Du kannst ja ruhig auch, auf die Schulter klopfen.
Nein, aber dann, selbst wenn man es denkt, selbst dann traut man sich nicht, weil andere das so falsch verstehen könnten und sagen, boah, ist der eingebildet oder so. Aber da bist du ja frei davon.
Ja, ich habe einfach gemerkt, egal was man tut, andere Menschen werden sich immer eine Meinung zu einem bilden, ob man es möchte oder nicht. Und ich habe das Gefühl, wir alle leben die ganze Zeit nur in ständiger Angst, was andere Leute denken könnten. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, die Leute denken ja sowieso, was sie wollen. Also ich kann mich anstrengen und der beste, netteste, klügste Mensch der Welt sein. Und wenn die Leute einen trotzdem als dummen Idioten abstempeln wollen, dann tun sie das. Und deswegen kann ich auch einfach ich selbst sein. Und entweder es gefällt den Leuten oder es gefällt den Leuten nicht. Aber ich finde, mein Leben sieht dadurch auf jeden Fall wesentlich entspannter aus.
Es gibt ja in deinem Leben zwei Realitäten eigentlich. Ne? Es gibt so die reale Welt und aber auch die digitale Welt, die du auch jetzt immer noch über Instagram ja zum Beispiel auch bedienst. Es ist bestimmt manchmal nicht ganz einfach, diese beiden Welten voneinander zu trennen, oder? Dass man tatsächlich noch auch in der echten Welt dann wirklich echt bleibt und manchmal hat man vielleicht doch die Inszenierung bei Instagram dann im Hinterkopf. Wann triffst du nochmal auf Schwierigkeiten?
Also für mich ist es eigentlich nicht so schwierig, weil ich eher das dokumentiere, was mir passiert, und ich habe das Privileg, ein sehr aufregendes Leben zu führen, deswegen muss ich Gott sei Dank nicht so viel inszenieren.
Aber du hast einen Druck zu liefern eigentlich,
auf jeden
denn die
Fall.
Öffentlichkeit, und die bedienst du ja wirklich jeden Tag mehrfach auch, also zumindest in der Vergangenheit, die will ja was, die erwartet was.
Das auf jeden Fall, man hat ja auch eine Verantwortung seinem Publikum gegenüber. Das ist ja so, als würdet ihr jetzt sonntags einfach keine Sendung ausstrahlen, dann würden die Menschen sich ja auch fragen, hey, wo bleibt der Content? Und ich glaube, für mich ist es eher so ein bisschen eine Herausforderung, allen Erwartungen gerecht zu werden, weil ich natürlich angefangen habe, als Teenager solche Sachen zu machen, und ich bin auf die Straße gegangen. Moment, ich muss mich kurz räuspern. Und ich bin auf die Straße gegangen und habe einfach mein Handy gezückt und drauf losgesprochen, und das war alles witzig und unterhaltsam. Und mittlerweile schwingt da viel mehr Verantwortung mit. Also gerade auch so nachdem ich vom Forbes-Magazin zu den 30 einflussreichsten Menschen unter 30 gewählt wurde, dann habe ich mir schon auch gedacht, okay, wow, die Leute nehmen das so ernst, was ich da sage. Also fühle ich mich auch irgendwie gehemmt darin, einfach mal Unsinn zu posten oder Quatsch-Content zu machen, der die Leute vielleicht nur unterhält. Und das versuche ich mir eigentlich trotzdem beizubehalten, aber ich merke, dass ich da viel gehemmter bin. Und natürlich funktionieren so spontane Dinge auf der Straße oft nicht mehr, weil einfach so viele Leute zugucken, die einen kennen und die einen wahrnehmen und die einen vielleicht auch verurteilen. Und deswegen sieht das Leben natürlich auch einfach ein bisschen anders aus, als es vor ein paar Jahren noch hat. Und ich versuche eigentlich trotzdem, mein authentisches Ich online zu stellen. Aber manchmal ist das eben schwierig, weil man halt auch ein sehr ungewöhnliches, unnatürliches Leben führt, das viele Menschen gar nicht mehr nachvollziehen können.
Und dennoch musst du ab und zu deine eigenen Bedürfnisse durchaus mal zurückstellen, ne? Und das vor allem an dein Publikum denken. Auch das gehört ja dazu.
Aber ich glaube, das macht auch jeden großen Entertainer aus, dass er differenzieren kann. Wenn er auf die Bühne geht, hat er eine Verantwortung und wenn er jenseits der Bühne ist, kann er sich um sich selbst kümmern. Und ich glaube, wenn ich auf die Bühne gehe, sei es eine reale oder eine virtuelle Bühne, dann blende ich einfach meine Bedürfnisse aus und denke an die Bedürfnisse meines Publikums, weil die gucken mir zu, um sich Stärke abzugucken, um unterhalten zu werden, um vielleicht mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein durch den Tag zu gehen. Und ich glaube, da hätten meine Probleme vielleicht gar nicht so einen Platz wie vielleicht bei jemand anderem.
Was hast du damals in deiner Radiosendung alles so erzählt? Was hast du für Musik gespielt? So, der kleine Ricardo mit 16?
Also der hat vor allem viel Popmusik gespielt, ja. Sehr viel Britney Spears, sehr viel Lady Gaga. Mhm. Also ich durfte gar nicht so viel selbst entscheiden, weil beim Radio darf man ja gar nicht so viel
Musik selbst entscheiden. Ich dachte beim Bürgerfunk, da lokal, das ginge dann noch.
Das ginge dann auch nicht. Erstens waren wir ein Team, also ich hatte meine eigene Sendung, aber trotzdem musste ich mich auch an die Musikwünsche vom Team halten.
Jawohl.
Und, aber ein, zwei Popsongs mussten auf jeden Fall drin sein. Und das war die Musik, die ich hatte. Und meine Themen waren eigentlich sehr breit gefächert. Das war eigentlich ein bisschen wie meine Insta-Story heute, nur eben im Radio.
Ricardo Simonetti, Entertainer, Autor, Influencer, Model, Schauspieler, Moderator, alles Mögliche.
Und Haar-Idol, wie wir heute festgestellt haben.
Haar-Idol, absolut. Und gibt das Video übrigens mit deiner Großmutter, wo die 82-Jährige im roten Bikini einfach den Strand runterläuft? Gibt es das noch zu sehen?
Das gibt's noch zu sehen. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen weit runterscrollen. Ja. Aber an sich gibt es das noch auf jeden Fall
wie
auf Instagram.
Wie weit?
Sommer könnte ich mir vorstellen.
Also Sommer 19?
Nee, es war früher, aber ich glaube, ich habe es mal repostet.
Ah, okay, alles
klar. Und vielleicht findet man es noch.
Ricardo. Und jetzt eben auch Kinderbuchautor, eine Geschichte, die im Prinzip auch seine Geschichte ist. Die musste er ja irgendwann mal aufschreiben. Jetzt für die ganz Kleinen, auch wenn einige erwachsene Eltern damit ein bisschen Probleme haben. Aber das gibt sich ja vielleicht auch dann irgendwann mal. Ricky und sein pinkes Tütü.
Raffi
und sein pinkes Tütü. Ricky, jetzt, ich denke mal Ricky wegen deines Blogs.
Das ist okay.
Raffi, aber ich habe ja dich da, um das zu korrigieren. Raffi und sein pinkes Tütü, so heißt dieses Kinderbuch. Ricardo Simonetti, dann Grüße nach Berlin. Dankeschön für heute und frohes Fest.
Dann. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören.
Talk mit Tees.